Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Einer mächtigen Gestalt der Geistesgeschichte des im 20. Jahrhundert nähern wir uns jetzt mit einer Biografie über den Historiker Ernst Kantorowicz. Geschrieben von Robert E. Lerner, dem ebenfalls prominenten amerikanischen Historiker, über 500 Seiten umfasst das Buch, und gelesen hat es Margot Martin. Unser Kritiker ist im Studio. Dieser Ernst Kantorowicz, Herr Martin, geboren 1895, gestorben 1963. Was hat ihn denn zu solch einer außergewöhnlichen Figur und so berühmt gemacht, dass sein Name bis heute ja fast mythenumrankt ist in der intellektuellen Welt?
Ja, der Name ist mythenumrankt und wird von allen, von Ihnen und bis jetzt auch von mir falsch ausgesprochen, Alfred Kantorowicz.
Kantorowicz.
Auf dem letzten O ist die Betonung, das lernt man in der Biografie, aber man lernt auch anderes. Ernst Kantorowicz ist der Fall eines Gelehrten, dessen berühmtestes Buch in allem Munde ist, obwohl selbst Experten sagen, sie haben es nicht zu Ende gelesen, weil die Ausführungen, die Kirchenrecht betreffen, die ikonisches Malen betreffen, die Symbolpolitik analysieren, fast schon zu viel sind. Dieses berühmte Buch, 1957 erschienen, in Amerika, zuerst auf Englisch geschrieben, dann auf Deutsch übersetzt, Die zwei Körbe des Königs. Die These jetzt etwas sehr kursorisch nacherzählt: Wenn ein Individuum zum König wird, hört das Individuum auf, nur Individuum zu sein, sondern geht in einen zweiten Körper, nämlich den Körper der Repräsentanz, des Mächtigen, des Königs. Und auch wenn der König stirbt, vive le roi est mort, vive le roi, ist dieser zweite Körper im Grunde genommen unsterblich und nur der erste Körper des Individuums stirbt. Diese These ist jetzt fast schon abgesackt in die Populärkultur, sodass bei der Kritik an Harrys Entscheidung, das Königshaus zu verlassen, auch gesagt wurde, er hat wohl keine Ahnung von den zwei Körpern des Königs oder des Prinzen, dass man nicht nur eine individuelle, sondern auch eine symbolische Existenz zu führen hat. Das in aller Kürze zum populärwissenschaftlichen oder populären Nachleben des Ernst Kantorowicz. Aber er war natürlich kein Thesenproduzent, sondern ein ganz, ganz wichtiger Mittelalterforscher.
Wie nähert sich denn nun Robert E. Lerner diesem berühmten Kollegen und wie erzählt er dieses Leben?
Er erzählt es vor dem Hintergrund der Umbrüche des 20. Jahrhunderts. Kantorowicz kommt aus einer wohlhabenden jüdischen Familie im damaligen Posen, hat dann eine Sozialisierung im Ersten Weltkrieg, dann in der Weimarer Republik, durchaus deutschnational. Er war der Lieblingsschüler von Stefan George und wurde dann durch die Nazis gezwungen, sich seiner jüdischen Identität bewusster zu werden, als es vorher war. Es war eben immer vorher noch die Stefan George-Schwärmerei, das geheime Deutschland, das Deutschland, das auf einer sehr hohen, auch hermetischen Weise reimt und denkt, und durch die Nazis wurde er dann zurückgestoßen auf seine jüdische Identität. Es gelang ihm dann 1938 in die USA zu entkommen, wo er seine zweite Karriere startete, denn in der Weimarer Republik war er schon ein Star mit seinem Buch über den Staufenkaiser Friedrich. Und dann in den USA nochmal das zweite Leben im Grunde genommen des Ernst Kantorowicz.
Diesen ultrarechten Staat in den 20er Jahren hat Kantorowicz auch immer umstritten gemacht in der intellektuellen Welt. Wie macht das Robert E. Lerner? Also wie verhält er sich dazu?
Er macht es auf eine sehr geschickte Weise und auch auf eine sehr würdige Weise. Er sagt, es ist evident, wie er vom Deutschland schwärme, vom ätherischen Jüngling in diesem Stefan-George-Kreis zum vergnügten bisexuellen Akademiker wird, der für die amerikanische Republik einsteht, der auch vor Joseph McCarthys Unterordnungsforderung an der Universität nicht einknickt und von ganz rechts sozusagen in das linke demokratische Spektrum kommt. Und er sagt, was die Motivation betrifft, wir versuchen unser Bestes, um das zu beschreiben im Buch, aber man weiß es nicht, weil er sich dann bei der Motivationsforschung sehr zurückgehalten hat. Es gibt da kaum Stellen in den Briefen oder in den Büchern von Ernst Kantorowicz, wo er das erklärt. Aber es war gar nicht nötig, es zu erklären. Er tut's einfach. Und diese Wandlung ist hervorragend beschrieben. Es gibt Briefauszüge, es gibt die Erinnerungen von Zeitgenossen, es gibt auch die Erinnerungen von Marion Gräfin Dönhoff, die Kantorowitsch getroffen hat. Also es ist ungeheuer spannend zu lesen.
Ich habe ihn 40 Jahre lang falsch ausgesprochen. Und wir haben es jetzt aber erst richtig gelernt. Marco Martin, ist das denn ein Buch für Spezialisten, für Kenner oder ist das auch eine Publikumsbiografie, die diesen großen Mann wirklich einem näher bringt?
Beides. Und ich finde es durchaus interessant, dass von all unseren wohlbestallten Professoren es über die Jahrzehnte keiner geschafft hat, eine lesbare Biografie dieses wichtigen Gelehrten hinzulegen. Und ein emeritierter amerikanischer Mittelalterforscher hat das geschafft. Und er schafft das auch, jene heranzuziehen, die sich für das 20. Jahrhundert und die Brüche des 20. Jahrhunderts auch in der Biografie von Intellektuellen interessieren, aber noch keine Aficionados der kleinsten Details der Mittelalterforschung sind. Und das ist ein ganz großes Buch und es ist ihm gelungen.
Ernst Kantorowitsch, eine Biografie, das ist der schlichte Titel der Biografie von Robert E. Lerner. Marco Martin hat sie uns vorgestellt. Vielen Dank dafür. Erschienen ist das Buch im Klett-Cotta Verlag, übersetzt von Thomas Gruber und die 558 Seiten kosten 48 €.